Wir reden jetzt nur über Chips. Schmieren ab. So. Völlig unlogisch. Boah, jetzt bin ich 200-300% im Plus, ich mach mal Kasse. Das heißt, wir sehen im Moment ein Psychospiel. Das ist der absolut sichere Weg, um Geld zu verlieren. Punkt aus. Es ist eine historische Falle.
Also kann auch schnell gehen dann. Also zack.
Nein, nicht kann. Es wird schnell gehen.
Es ist verdammt heiß draußen, Leute, aber noch heißer ist es gerade im KI-Sektor. Da hat es einige Aktien richtig zerlegt. 30%, 40%, 50% ein Crash. Und jetzt ist es wichtig, wie es auch Moimir Linker gleich erklären wird, kühlen Kopf zu bewahren. Das ist das Erste. Ruhig und cool bleiben, aber vor allem einen Plan haben. Und nicht einfach wild nachkaufen. Und da hilft euch unser Gratis-Guide SOS. Die Kurse fallen. So kaufen Profis strategisch nach. Da erfahrt ihr alles. Und das Beste ist, es ist völlig gratis für euch, diese Hilfestellung. Jetzt gratis runterladen. Link dazu unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit dem Gast, den ihr euch alle gewünscht habt in den letzten Tagen. Es rappelt an der Börse, KI, Crash, KI, Ausverkauf, ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Und hier ist der Mann aus der Schweiz, aus Zürich zugeschaltet. Sein Name ist Moimir Linker, er ist Börsenexperte, Vermögensverwalter aus der Schweiz von der ACFIF International. Herzlich willkommen.
Ja, danke vielmals, hallo Lochner. Und einen schönen guten Mittag an alle Ihre, unsere Follower. Und bevor ich das Wort an Sie zurückgebe, habe ich eine kurze Frage an Sie zu Beginn. Wie geht's Ihrem Nachwuchs? Alles bestens?
Da geht's super. Der hat Kinderdepot, gibt's noch keins, deswegen er ist noch nicht im Minus. Also da ist alles gut. Danke der Nachfrage. Nee, läuft alles.
Perfekt.
Super, das ist sehr lieb. Und ihr könnt auch sehr lieb sein und mir einen Riesengefallen tun und zwar meinen Kanal abonnieren, wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt. Herr Linker, es rappelt gerade richtig an der Börse. Wenn man auf die Indizes schaut, dann kriegt man das Gott sei Dank eigentlich gar nicht so mit. Aber beim KI-Thema, da hat es richtig gescheppert in den letzten Tagen. Da wollen wir mal drüber sprechen. 6 schnelle Fragen. Sind Sie parat?
Natürlich.
Erste Frage, ist die KI-Rally tot?
Nein.
Ist der KI-Crash schon vorbei?
Unseriös darauf zu antworten, keine Ahnung.
Aber müssen wir gleich drüber sprechen. Bieten sich dann gar trotzdem schon historische Chancen bei KI nach diesen Abstürzen?
Natürlich ja.
Vierte Frage, wie lange wollen Sie den Iran-Krieg noch schönreden?
Solange er dauert.
Das ist eine sehr freche Antwort, da sprechen wir gleich drüber, aber eine leider gute, muss ich zugeben. Fünftens, wann erhöht die Fed die Zinsen?
Gar nicht.
Gar nicht. Da bin ich gespannt. Das sieht der Markt ja gerade ein bisschen anders. Da freue ich mich auf Ihre Ausführungen. Und die letzte Frage, welche Aktien haben Sie zuletzt gekauft?
Oh, welche Aktien habe ich zuletzt gekauft? Sie werden es nicht glauben. Ich habe mir eine Liste vorbereitet für Sie, weil ich diese Frage vermutet habe.
Wow, das Fangen ist mal professionell.
Ja, sehen Sie, auch ich lerne dazu. Fangen wir mal an mit den Schweizer Titeln. Zürich, Swiss Life, Swiss Re, Sika, LEM, Burkhardt Compression, Alcon, Galderma, Kühne und Nagel. Etwas internationaler, Palo Alto, Teradyne, Microsoft, Spotify, für die Deutschen Münchener Rück und Hannover Rück und die Kering.
Ah, okay,
Flaggschiff, ja. Flaggschiff Gucci. Ich muss aber immer
vor der Erholung immer, oder nach Moment, der Erholung?
Ja, lassen Sie, Sie ich, immer wieder zu Beginn, es ist immer wieder Titel, die in die Depots passen. Vermögensverwaltung ist ein laufender Prozess. Ich kann nicht hingehen, kaufen, verkaufen, so wie Sie das gerne hätten, sondern ich kaufe in die Depots, wo es reinpasst. Wir kaufen, das ist ein Prozedere. Mich fragen auch sehr viele Kunden, Investoren, wie das bei uns abläuft. Wir haben jeden Tag ein Briefing, jeden Freitag ein längeres Briefing und monatlich die Komiteesitzungen. Und dort wird das Anlageuniversum bestimmt und anhand dessen werden diese Titel beigemischt oder reduziert oder wie auch immer. Es ist ein Prozess. Sie haben mich gefragt, welche Titel ich dazu gekauft habe. In alle Depots. Das war jetzt eine nicht selektive Auswahl für dynamisch, defensiv ausgewogen. Wichtig mir das zu sagen, sehr wichtig das zu betonen.
Ja, das ist wichtig, natürlich mit solchen Namen dann rumzuhantieren, da muss man immer vorsichtig sein, das muss natürlich schon Hand und Fuß haben. Ja, Ihre Sika, Mensch, die ist ja neulich gestiegen, fast zweistellig, zum ersten Mal in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch, das können wir gleich noch ausführlich drüber sprechen.
Ja, jetzt ihren Zynismus beiseite gelassen, sehr auch auf X wurde es sehr stark von meinen Followern auch zur Kenntnis genommen. Nein, Spaß beiseite, Zika wächst, Zika in Asien verbessert sich das Bild. Wie ich es gesagt habe bei all den letzten Interviews, sie wollen ja die Profitabilität steigern, indem sie natürlich die Verschuldung reduzieren. Das ist Zika gelungen, vor allen Dingen das organische Wachstum von innen heraus finde ich sehr gut. Wir halten an unseren Zielen 2020, 2030 fest. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Auch mich, es hat etwas Geduld gedauert und diejenigen, die meine Empfehlungen dann, wie gesagt, laufend nachgekauft haben, für die ist natürlich toll. Und ich meine, dass wir liegen irgendwo jetzt mittlerweile von den Tiefspunkten auch schon 30% höher oder so.
Jetzt kommen wir zum Elefanten im Raum, der natürlich viele beschäftigt, die KI-Implosion. Da hat es ja einiges weggerissen von den Top-Titeln, teilweise sogar 50% oder mehr. Ganz einfache Frage, was ist da los?
Ja, was ist da los? Viel. Okay, nächste Frage.
Nächste Frage, ja, sehr gut.
Nein, das ist jetzt eine Frage, wo ich sehr, sehr, sehr viele Fragen bekommen habe und wo ich auch sehr, sehr, sehr vielen Followern versprochen habe, darauf wirklich konzentriert und in Ruhe heute einzugehen. Und wir werden das jetzt gemeinsam, Sie und ich, erarbeiten. Wir fangen mal damit an, dass bei einer Anlagephilosophie niemals das Thema, ich wiederhole mich, was ich schon zigmal gesagt habe, aber diesmal ist es leider Gottes auch so eingetreten, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren müssen. Die Anlagephilosophie darf niemals durch dieses Thema bestimmt sein. Was will ich damit sagen? Es darf nie ein Erfolg eines Depots durch die KI, wir reden nicht über die KI, wir reden über die Chips. Bleiben wir bei den Halbleitern. Die Halbleiter ist sicherlich ein Markt mit einer gigantischen Zukunft. Wir müssen gar nicht darüber diskutieren. Und was hat die Börse bewiesen? Die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Was heißt das? Als die Hoffnung die Märkte getrieben hat, also wir reden über KI, als die Hoffnung KI getrieben hat, sind die Kurse gestiegen. Okay? Dann kamen Fakten. Durch diese Fakten wurde diese Rallye befeuert. Und jetzt kam das Sahnehäubchen obendrauf. Zahlen, die so brutal waren, egal welchen man jetzt nimmt. Zum Beispiel heute Inficon in der Schweiz, also um 25% die Analystenschätzungen übertroffen. So, also brachiale Zahlen und was passiert? Es gibt brutale Gewinnmitnahmen und die Märkte und dieser Segment. Wir reden jetzt nur über Chips, schmieren ab. So. Völlig unlogisch. Die Märkte sind nicht logisch, sie sind psychologisch. Okay, so. Viele Leute haben Gewinne mitgenommen und jetzt kommt der FOMO-Effekt ins Spiel. Es gibt eine Zirkulation in das, wo man noch nichts verpasst hat. Stichwort Software. Wir sehen in den letzten Tagen einen Absturz der Chips und wir sehen eine Rallye bei den Softs. Zum Beispiel gestern nachbörslich Microsoft, mehr als solide Zahlen, ich glaube vorbörslich knapp 10% im Plus. Eine völlig gesunde Rotation. Jetzt waren wir aber auf einem Level, wo natürlich die Volatilität so groß ist, weil letztes Mal haben wir es auch schon besprochen, dass natürlich diese Fear and Greed, Angst und Gier, dass das so weit auseinanderdriftet, dass das diese Kurse bewegt und das zu dieser Volatilität auch geführt hat oder beziehungsweise diese dramatischen Schwankungen verursacht. Ich gehe noch einmal zurück. Warum ist diese Entwicklung so dynamisch? Weil wenn ein Titel plötzlich steigt, der Anleger, der Investor schaut sich plötzlich diesen riesengroßen Gewinn an und die Gewinne freuen mehr als Verluste schmerzen. Ein realisierter Gewinn freut mehr als ein Buchgewinn, hingegen ein realisierter Verlust schmerzt mehr als ein Buchverlust. Das heißt, wir unterliegen dem Dispositionseffekt und diese Masse an Anlegern, was überhaupt nicht negativ gemeint ist, boah, jetzt bin ich 200-300% im Plus, ich mach mal Kasse. Der schaut sich gar nicht an, dass die Kursgewinnverhältnisse massiv gesunken sind. Das heißt, wir sehen im Moment ein Psychospiel, wir sehen im Moment ein Unterliegen der Dispositionseffekt, dann kommt natürlich noch der Informationsbias, weil jeder schreit KI vorbei und so weiter, das wissen wir ja, wir kennen ja auch alle Ihre Schlagzeilen, Herr Lochner, und deswegen müssen wir uns eine Sache ganz klar vor Augen führen, im Moment.
Das heißt ja meine Schlagzeilen, ich bin doch naiv dauerbullisch, auch bei KI, ich habe den KI-Hype nicht abgeblasen.
Erinnern Sie mich bitte daran, dass wir, wenn ich diese Frage zu Ende beantwortet habe, dass ich nur etwas in einer persönlichen Sache sage, was mir sehr wichtig ist. So,
da bin ich gespannt.
Fazit. Ich möchte nur mal die Fakten ganz kurz nennen. Es ist nicht Börsengang finanziert. Es ist querfinanziert, es ist aus den Gewinnen der alten Tech-Titel heraus entstanden. Die Kursgewinnverhältnisse kollabieren und die Zukunft ist unabsehbar. Es wird aber eine Reinigung geben und ich möchte jetzt genau dafür Ihnen ein klares Beispiel geben. Da waren Sie noch sehr, sehr jung. Können Sie sich noch an das Unternehmen Yahoo erinnern?
Natürlich. Das hat, und natürlich, AOL kann ich mich auch noch erinnern.
Das war ein Star, ein was? An was?
An AOL. AOL bin ich schon drin. Ja, Boris Becker kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, Boris Becker, ich bin schon drin. Können wir uns alle dran erinnern, zumindest. Natürlich. So, aber ich möchte jetzt doch bei Yahoo bleiben, weil das ist signifikant für vieles, was meine Meinung dazu ist. Yahoo ist 94 gegründet worden. Yahoo hatte einen brutalen, zwei Jahre später, einen fulminanten Börsengang und haben einen kleinen Anbieter nach dem anderen aufgekauft. So, 2000 war Yahoo auf dem absoluten Zenit und waren 125, 150 Milliarden wert. Das war damals absolut, ja, der absolute Wahnsinn. So, dann kam die Holperei und dann gab es massive, massive Paukenschläge, die das Unternehmen letzten Endes dahin gebracht haben, wo es ist. 2002 hat Yahoo hat damals eine Übernahme durch Google abgelehnt. Für 3 Milliarden. Vier Jahre später, 2006, wollte Yahoo Facebook für 1 Milliarde übernehmen. Für 1 Milliarde. Und es ist gescheitert. Und 2008 hat Microsoft für Yahoo 45 Milliarden geboten. Und das war natürlich der absolute, das war 2008, das war der absolute Paukenschlag. Yahoo hat abgelehnt und dann kam der totale Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Letzten Endes wurden sie 2016 von Verizon aufgekauft und heute sind sie eine wunderschöne E-Mail-Plattform. Was will ich damit sagen? Da sind Firmen im Spiel wie Facebook damals oder Meta. Dann haben wir Google, heute Alphabet. Und dann haben wir Microsoft. Absolute Blockbuster und massive Fehlentscheidungen. Was möchte ich mit diesem Beispiel sagen? Damit möchte ich sagen, dass wenn mein Portfolio damals breit aufgestellt wäre und ich hatte damals, und jetzt komme ich zum Quervergleich zu der Dotcom-Blase, hätten wir damals 10, 20, 30 Titel gehabt oder 40 Titel gehabt und davon wären 35, 36, 38 in die Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und es wäre eine Apple, eine Microsoft, eine damals Google und eine damals Facebook.
Amazon muss ich nicht, kann man auch noch nennen.
Dann muss ich nicht, ja, Amazon, natürlich, habe ich ja gesagt. So, Dann muss ich über meine, dann bin ich mehrfacher Millionär und ich muss überhaupt nicht, je nachdem, wie viel ich investiert habe, natürlich. Und dann kann ich über diese ganze Diskussion gar nicht diskutieren. Was möchte ich damit sagen? KI ist am Anfang, so wie Internet damals am Anfang war. Vergleich ist nur psychologisch und in puncto Entwicklung Fehlentscheidung. Der Birkenfalter, der grau wurde und nicht mehr gefressen wurde, weil aufgrund der Industrialisierung die Birken auch grau geworden sind. Genau das ist passiert. Das war eine falsche Mutation bei Alphabet und bei den anderen war es natürlich genau das Gegenteil. Das heißt, KI steckt in den Kinderschuhen. Anwendungsbereiche nicht abschätzbar. Bewertung im Vergleich zu damals, absoluter Witz. Psychologie im Gegenteil, im Vergleich zu damals, absolut identisch. Und diese Entwicklungsstufe wie Yahoo und Google und Amazon, das hat diese ganze KI-Branche noch vor sich. Das heißt, was ich damit sagen möchte, wir sind am Anfang dieser Bewegung. Fazit, nein, die KI-Rallye ist nicht zu Ende. Ob wir die Tiefskurse gesehen haben, wissen wir beide nicht. Das wäre Kaffeesatzleserei, vollkommen unseriös. Drittens, die Bewertungen ist komplett eine andere Geschichte. Die Firmengewinne ist eine komplett andere Geschichte. Eine total andere Story. Und diese Titel müssen, solche Titel haben in einem defensiven Einkommensdepot nichts zu suchen. In einem ausgewogenen Depot dürfen die maximal beigemischt sein und selbst in einem dynamischen Depot müssen diese Titel drin sein, aber sie müssen punktuell drin sein, sie müssen gestreut sein über die Branchen und also über die Branchen innerhalb dieses Sektors. Innerhalb dieses Sektors. Natürlich ist Teradyne, Palo Alto, Micron Technology und Nvidia sind komplett verschiedene Paar Schuhe. Und wir sehen daran zum Beispiel auch, dass eine Nvidia bei weitem nicht so viel verloren hat wie beispielsweise eine Marvel oder kleinere. Darüber haben wir beide auch schon gesprochen, dass wir eine Selektion innerhalb dieses Sektoren sehen. Und das steckt alles in den Kinderschuhen. Ich persönlich sage, nein, die Story ist nicht vorbei. Disziplin und dieser Absturz darf nicht die Zukunft und die Investmentstrategie eines Menschen zerschießen. Wenn ich natürlich jetzt nur in diesen Titeln drin bin, dann hat mein Depot 20-30% verloren. Und das ist natürlich anstrengend. Ja, das ist anstrengend für die Psyche. Ja.
Ja.
Das Fazit ist, glaube ich, jedem Zuschauer klar geworden.
Auf jeden Fall verstanden. Ja, es ist natürlich Kaffeesatzleserei zu sagen, oh, ist das jetzt das Tief? Aber es geht ja darum, vielleicht ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wenn man mal drauf schaut. JP Morgan hat das jetzt untersucht, dass in Südkorea, da ging es ja drunter und drüber, dass da dieses Deleveraging angeblich schon zu 90% abgeschlossen ist. Wir sehen jetzt natürlich 40-50% teilweise Kursrückgänge. Jetzt kann es natürlich weiterfallen. Ja, geschenkt ist klar. Trotzdem ist die Frage, muss man trotzdem jetzt schon kaufen? Also ist das eine, ich habe Sie vorher gefragt, historische Kaufchance? Natürlich mit dem Risiko, dass es seitwärts läuft oder dass es weiterfällt. Trotzdem muss man jetzt eigentlich schon kaufen bei diesen Titeln?
Sie verpassen nie das absolute Hoch und Sie treffen nie das absolute Tief. Wenn jemand sagt, ja, hätten wir jetzt vor 3 Wochen verkauft und jetzt könnten wir wieder einsteigen, ist der absolut sichere Weg, um Geld zu verlieren. Punkt aus. Und da bin ich auch zu keinerlei Diskussion bereit, weil ich habe in 38 Jahren eine Sache gelernt. Ich habe gelernt, dass ich niemals das Hoch oder das Tief treffen kann, weil es gar nicht möglich ist. Und das habe ich auch den Zuschauern 1000-mal beantwortet und werde es noch 1000-mal beantworten. Wenn der Markt super aussieht, es kommt eine Meldung aus China, dann wird das Ding in China 4-mal überzeichnet. So, und dann heißt es plötzlich, okay, alle anderen kollabieren jetzt, weil China wird nur noch jetzt die KI und die Chips übernehmen und dann kollabiert das Ganze 10-20%. Glauben Sie, dass Sie in solchen Bewegungen, dann passiert's und Sie sagen am nächsten Tag, ja Moment, aber wenn es nochmal rauf geht, dann würde ich Gewinne mitnehmen. Dann geht's aber nicht rauf, es geht wieder runter und es geht nochmal runter, nochmal runter. Und dann verkaufen Sie es, weil Sie Ihre Nerven verlieren und letzten Endes kaufen Sie es viel höher wieder zurück. Das ist die Realität. Ich beantworte diese Frage nicht. Langfristig orientiert kann man jetzt schon anfangen zu picken. Langfristig orientiert kann man jetzt schon anfangen einzusammeln, aber die ursprüngliche Allokation beibehalten. Hatte ich diese Titel im Depot mit 5% gewichtet und bin jetzt bei 3, fahre ich sie wieder auf 5. Hatte ich sie mit 10% gewichtet, dann bin ich jetzt bei 6 und fahre sie wieder auf 10%. Bin ich über 10% gewichtet, ja, dann ist mir auch nicht zu helfen.
Jetzt ist trotzdem ja die Frage, ist es jetzt eine Falle für die Bullen oder für die Bären?
Also, wow, das Kompliment, das ist eine sehr gute Frage. Es ist keine Falle. Falle ist, doch, es ist eine Bärenfalle, weil jeder denkt, ja, das können wir ganz, ganz klar mit einer, ich neige manchmal dazu, etwas längere Antworten zu geben. Diesmal kann ich es zusammenfassen. Ja, man könnte es theoretisch, nicht theoretisch, man könnte es durchaus als eine Bärenfalle bezeichnen. KI ist vorbei, ich habe es doch gesagt, ich fühle mich bestätigt, wieder 3-4 Fehlverhalten zusammen und das war's. Und wenn wir 20-30-40% höher sind und wir kommen nochmal zurück und davon bin ich überzeugt, dass diese Messe noch lange nicht gelesen ist, dann werden wir es im Nachhinein wissen. Sie wissen doch die Antwort immer erst später.
Ja, dann wäre es ja eine, dann vorher, auch wenn es vielleicht dauern mag, aber dann wäre es ja eine historische Bärenfalle, wenn sich das Ganze jetzt wieder halbwegs erholt.
Es ist eine historische Bärenfalle. Nach der Dotcom-Blase war ja keine Bärenfalle. Aber schauen Sie mal, es ist doch immer so. Im Vorfeld kommen so schlaue Leute wie Sie und sagen, das ist eine Bärenfalle. Oder das könnte eine sein. Und tatsächlich 3, 4, 5 Wochen, Monate später werden wir es wissen. Wir wissen es heute nicht. Wir werden es in der Zukunft wissen.
Eine wichtige Frage ist jetzt das Momentum, bitte.
Vergessen Sie es nicht, das Momentum. Ich möchte grundsätzlich noch, machen wir es das Momentum und dann komme ich, ich darf es nur nicht vergessen. Also, kommen wir zum Momentum.
Also das Momentum müsste ja jetzt ganz tief im Keller liegen, schwer angeschlagen, schwer verprügelt, weil das war jetzt schon ein Momentum-Crash, der ja auch historisch war. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Die einen sagen so schlimm wie seit 2021, die anderen sagen so schlimm wie 20 Jahre nicht. Also wir können uns darauf einigen, Momentum ist historisch auf jeden Fall abgestürzt. Wie zeigt sich das denn jetzt? Und die Frage ist ja auch, wie geht man mit so einem Momentum um? Das ist immer das Problem. Nach oben stellt man sich besser nicht dagegen, sonst wird man aufgefressen. Aber nach unten ist auch die Frage, wie mächtig ist das dann? Oder wie viel braucht es, bis das dann mal wieder nachhaltig gebremst wird oder sogar gekippt wird, bis das mal wieder ins Gegenteil umgekehrt wird? Das ist ja schon auch eine Herkulesaufgabe.
Wenn die Ersten sagen, wir sind zu weit abgestürzt, wir sind zu billig und drücken auf den Knopf. Das ist
also kann auch schnell gehen dann. Also zack.
Nein, nicht kann, es wird schnell gehen. Es kann nicht schnell gehen, es wird schnell gehen. Und es wird brutal schnell gehen, weil so schnell wie die Liquidität abgeflossen ist, geht sie wieder hinein. Weil wir haben einen immensen, wir haben einen extremen Anlagedruck. Das ist das eine. Wie groß das Momentum im Moment ist, immer. Schauen Sie mal, die ganzen Quartalsergebnisse waren herausragend. Banken, ja. Diesmal aber durch die Reihe weg. Banken, Konsum, Softs, Hards, Chips. Die Quartalszahlen waren absolut herausragend. Durch alle Sektoren durch. Da geben Sie mir recht, oder? Sie haben es ja selbst getwittert. Ja, Sie haben es ja selbst getwittert. Wir liegen weit über. Also manchmal twittern Sie auch.
Sieht sehr ordentlich aus.
Manchmal twittern sie auch sehr vernünftige Sachen. Und das muss ich auch
unterstreichen.
Manchmal unterstreiche ich das. Nein, der Punkt ist, die Zahlen waren hervorragend und dann kam danach die Korrektur. Das heißt, wir haben massive Abflüsse und das Kapital ist da. Und das Kapital
aber heißt das nicht, dass das schon alles eingepreist war? Dass die guten Zahlen quasi alle schon eingepreist waren und dass die Märkte jetzt irgendwas Neues brauchen?
Also wie kann es wie kann es eingepreist sein, wenn die Unternehmen 30-40% Wachstum übertreffen? Wie kann es eingepreist sein?
Ich frage ja nur.
Jetzt frage ich Sie mal ernsthaft. Wie kann es eingepreist sein? Sie haben mich gefragt, ist der Iran-Krieg eingepreist? Nein, der Iran-Krieg, das Ende ist nicht eingepreist. Ukraine ist schon mal gar nicht eingepreist. Sie sehen ja, wie sehr sensibel die Investoren diesmal, und das ist auch der Grund, warum es nicht richtig knallt nach unten, weil die Investoren massiv dazugelernt haben. Sie schauen die Zahlen so kritisch an, sie interpretieren die Zahlen zweimal, dreimal, bevor sie kaufen. Und sie sehen auch, wie riesig die Volatilitäten sind, die in diesem Quartal. Microsoft 10% nachbörslich, boom. Andere, die enttäuschen, gestern Meta 10% runter. Es ist absolut, die Leute sind so wach. Und so aufmerksam, dass auch genauso bei positiven Zündungen natürlich Entspannung an der Zinsfront, Krieg, Iran und so weiter, da gibt es so viele Faktoren, die die Rallye blitzartig wieder anzünden können. Wobei das stört mich gerade ein bisschen, weil wir reden hier über Stimmung. Klar, ich verstehe, dass das sehr viele Leute bewegt. Unsere Kunden bewegt es weniger, weil wir natürlich in diesem Segment nicht übergewichtet und nicht dominant gewichtet sind.
Wie haben sich Ihre Depots denn geschlagen jetzt die letzten 2-3 Wochen?
Ja, bevor wir zu den Depots kommen, komme ich jetzt zu der Sache, die mir am Herzen liegt. Ich hatte nach unserem letzten Interview, zu den Depots kommen wir gleich. Habe ich extrem viel Feedbacks bekommen. Ja, Herr Linker, Sie sind ein bisschen aggressiv und Sie gehen den Herrn Lochner manchmal zu hart an und das hat er nicht verdient und so weiter und so weiter.
Das sind mal vernünftige E-Mails, Mensch. Ich habe es nicht einfach hier.
Ja, Sie müssen auch Ihre Kommentare manchmal lesen. Ich kommuniziere mit Ihren Followern. Ich kommuniziere mit Ihren Followern auf dreierlei Weg. Erstens, Sie schreiben mir, ich antworte. Zweitens, die Kommentare. Und drittens, über X, über Twitter. Ja, da sind wir beide aktiv. So, es geht nicht um den Lochner. Ich führe die Interviews mit dem Lochner aus einem ganz klaren Grund. Es macht die Anleger mündig und es schafft einen Mehrwert. Daher tue ich das. Wenn ich Ihre Arbeit nicht respektieren und schätzen würde, würde ich diese Interviews mit Ihnen nicht führen. Wo ich ein Problem habe, ist, dass ich im Laufe meiner Karriere so viel erlebt habe, so viel, und so viel Blut habe fließen sehen, dass ich das einfach nicht möchte. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Person, das ist zig Jahre her, davon abgehalten, sein gesamtes Lebenswerk einen Immobilienkauf in den USA und das war irgendeine Briefkastenfirma in Delaware und dann so viele, Herr Linker, ich habe eine E-Mail bekommen von irgendwo oder ich habe einen Kommentar gelesen oder gesehen, ich habe das und das und das und ich weiß, wie viel Geld wir tatsächlich gerettet haben, indem wir diese Kunden abgeschirmt haben und sie auch beschützt haben. Und wenn jemand vor die Kamera geht so wie unsere lieben Crash-Propheten oder so wie weiß ich nicht wer. Und wenn das ein Mensch sieht und der macht eine Fehlentscheidung, kann das Menschen Existenzen ruinieren. Und da habe ich ein ganz großes Problem mit. Und wenn es darum geht, dass die Kunden oder dass die Anleger oder Zuschauer verunsichert werden, dann gehen manchmal mit mir die Pferde durch. Aber das ist nicht, weil ich das gegen einen Lochner habe, sondern das habe ich grundsätzlich darum, wenn ich das Gefühl habe, dass ich persönlich, wenn ich jetzt ein Laie wäre und ich würde das hören und es wird mich zu irgendwelchen Kurzhandlungen oder Kurzschlusshandlungen, zu massiven Fehlern, dann bin ich komplett erledigt. Und das ist der Grund, warum ich manchmal etwas impulsiver bin. Und ich möchte den Zuschauern da draußen, stellt euch bitte zwei Fragen. Und mit diesen zwei Fragen ist 99% aller Problematik zu beheben. Arbeite ich mit einem Institut, das eine Lizenz hat? Und zwar eine Staatslizenz, nicht irgendwelche Delaware oder weiß ich nicht was. Nein, eine Staatslizenz eines EU oder Schweiz oder wie auch immer. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wird das Investment je mein Depot verlassen? Sind es Titel, die ich an der Börse kaufen kann, die werden in mein Depot eingebucht und der es für mich macht, hat er eine Lizenz? Wenn ich die zwei Fragen mir stelle und beides für mich positiv beantworten kann, dann kann mir nichts passieren. Ist eine von diesen zwei Sachen nicht gegeben, Finger weg. Das ist nochmal persönliches Statement. So, jetzt komme ich zu den Depots. Ist die Frage jetzt rhetorisch oder Sie wissen doch genau, wie meine Depots aussehen? Die defensiven Depots bestehen zu 90% aus Zürich, Swiss Life, Versicherer und so weiter und so weiter. Und die haben eine Rallye hinter sich. So, wir jetzt haben auch die Titel aus der zweiten Reihe, so wie Sika, so wie Lonza, all diese Titel haben auch eine kleine Rallye hinter sich. Unsere Depots sind nahe am Allzeithoch. Die dynamischen Depots haben etwas nachgelassen, wenn die KI-Titel, also die Chip-Titel beigemischt haben. Jetzt haben wir auch zum Beispiel VAT, aber natürlich VAT hat von der Spitze etwa 15-20% gelassen, Comet ebenfalls, heute Inficon haben auch etwa 15% gelassen, aber haben heute so brutale Zahlen geliefert, dass das tatsächlich nur eine Frage ist. VAT übrigens auch mit historischen Top-Zahlen, die haben nicht so viel gelassen, aber die haben selbstverständlich etwas Federn gelassen. Also da sind wir etwas unter den Allzeithochs. Alle anderen Depots sind auf dem Allzeithoch-Level. Weil die Schweiz ist auf dem Allzeithoch. Die Titel, also gerade die defensiven Titel, die dividendenorientierten, die dividendenstarken Titel laufen sehr, sehr gut.
Da ist zuletzt auch sicherlich Geld reingeflossen, oder? Weil ich wollte vorher schon fragen, wo soll denn das ganze Geld hin? Natürlich gibt es Alternativen. Wir haben jetzt Software gesehen. Natürlich haben wir Value. Wir haben, die Schweiz ist attraktiv und auch eine Coca-Cola ist jetzt ganz gut gelaufen. Klar, es gibt Alternativen, aber so viele Alternativen. Jetzt, wenn man sich diese KI-Firmen anschaut, Sie haben gesagt, die Bewertungen sind nicht bei allen, aber bei vielen jetzt günstig. Die Gewinne sprudeln und ja, das ganze Ding läuft. Also da fragt man sich schon, das ganze Geld, was da jetzt rausgeflossen ist, wo soll das denn überhaupt, das passt ja gar nicht in den Rest überall rein, oder? Das muss man sich auch mal fragen.
Ach, da ist genug Platz.
Ist genug Platz. Aber gut, aber Sie glauben ja auch, dass wieder was in KI reinfließen wird. Also das wird ja jetzt nicht, die Aktien werden ja jetzt nicht 5 Jahre komplett ignoriert werden. Also würde ich jetzt mal die
These
aufstellen.
Nein, selbstverständlich nicht. Und ich habe ja auch gesagt, genau wie wir die Depots aufstellen. Ich meine, Sie müssen ja grundlegend sich vorstellen. Es ist ja draußen irgendwie mit dem Kauf. Nein, ich spreche ja mit einem Kunden oder mein Team und wir stellen ein Profil. Ich will wissen, wie alt Sie sind, was Sie tun und so weiter und so weiter. Das ist ein Prozess, der dauert. Das ist eigentlich ein ongoing Prozess. So, wir kennen unsere Kunden, wir wollen unseren Kunden einen optimalen Schutz bieten. Der Punkt ist ja, ich muss den Kunden fragen, was willst du, was brauchst du? Das Depot wird ihn bis Ende seines Lebens begleiten. Das Depot muss ihm Dienstleistungen erweisen. Er muss sich mit seinem Depot verbinden. Und wenn ich weiß, dann weiß ich zum Beispiel, dass ich dem Herrn Müller, ja? Nein, dass ich, ja, lassen Sie mich doch ausreden, dass ich dem Herrn Müller eine Zürich, Swiss Life, Swiss Re kaufe und so weiter, weil dem die Performance egal ist, der möchte gerne so und so viel haben und dann ist es das höchste aller Gefühle, eine Microsoft beizumischen, eine Amazon oder eine Alphabet. So. Höchste der Gefühle. Und dann gibt es wieder Depots, wo die Old Tags etwas gewichteter sind. Und dann gibt es auch Depots, wo dann halt auch die Chips drin sind. Das ist alles sehr, sehr individuell.
Das haben wir verstanden, Herr Linker. Danke nochmal für die Ausführungen. Jetzt schauen wir mal auf die Federal Reserve, auf die amerikanische Notenbank. Denn das war ja Kevin Warsh wieder ein klarer Auftritt. Er hat gesagt, die 2%, ja, die will er erreichen. Er ist da ja sehr straight. Jetzt ist natürlich Reden immer schön. Die Märkte haben dann sich gedacht, naja, wenn er das unbedingt erreichen will, warum erhöht er dann die Zinsen nicht? Und dann haben die Märkte das ja so ein bisschen selber in die Hand genommen. Die Anleihemärkte, die Zinsen steigen. Also da ist Druck auf dem Kessel. Jetzt ist die Frage, brauchen wir überhaupt noch Zinserhöhungen, wenn die Märkte eh schon die Zinsen selber nach oben treiben. Ja, wie schätzen Sie das ein? Da ist ja schon Druck auf dem Kessel, oder?
Was glauben Sie, warum er gestern die Zinsen nicht erhöht hat? Warum habe ich vorher gesagt, er will... Warum
weil er dann eine ganz neue Baustelle natürlich aufmachen würde jetzt, weil er eine ganz neue Baustelle jetzt nochmal aufgemacht hätte und die Märkte noch nervöser gemacht hätte.
Nö.
Oder weil es gar keine Not gibt, weil die letzten Inflationszahlen gut waren.
Sie müssten, seitdem Sie mit mir die Interviews führen, lernen, durch lauter Wald die Bäume zu sehen. Das hat für mich eine ganz simple Erklärung.
Ich habe keine Angst vor der Inflation.
Sie nicht? Na, also ich habe sehr große Angst vor der Inflation. Ich habe sehr
jetzt
große
Angst. Jetzt auf einmal.
Ich habe sehr große Angst vor der Inflation. Die habe ich immer gehabt und die werde ich immer haben. Ich habe immer gesagt, wie groß, wie wahrscheinlich, wie sie ausfällt, dass ich vor ihr Angst habe. Also, da müssten Sie sofort das Interview beenden und ich müsste sofort meinen Job an den Nagel hängen, wenn ich keine Angst vor der Inflation hätte. Er hat es gestern nicht getan aus einem einzigen Grund. Er gibt dem Trump Zeit. Punkt. Das ist der einzige Grund. Wir können gar nicht spekulieren, wie viel die 10-Jährigen, 20-Jährigen, 30-Jährigen Anleihen gemacht haben. Er gibt dem Trump Zeit. Er gibt dem Trump Zeit, da unten endlich mal das Ding zu beenden, das einigermaßen sauber zu beenden und den Ölpreis kollabieren zu lassen und die Inflation damit runterzuholen. Das ist das Einzige, was geschehen ist. Er wollte die Märkte nicht verunsichern. Die Märkte haben selber in die Hand genommen. Der Dow ist gestern 1000 Punkte getaucht. Die Nasdaq nicht so sehr, weil natürlich einige gute Zahlen gestützt haben. Heute weiß ich vorbörslich, bevor wir angefangen haben, waren wir auch grün in der Nasdaq. Für mich ist an solchen Tagen genial, dass ich in Amerika Blutbad sehe und die Depots der Kunden steigen. Warum? Weil sie schwerpunktmäßig in der Schweiz sind. Schön im defensiven Hafen. So, aber das am Rande. Er hat dem Trump Zeit gegeben. Wir müssen jetzt gar nicht spekulieren über die Zukunft. Ich habe falsch gelegen. Ganz klar, ich habe gesagt, der Krieg ist schneller vorbei. Zweimal, dreimal, viermal war es ja bereits der Fall, ist richtig. Aber
wie kritisch wird es denn jetzt? Weil es ging ja, also es hat sich gezogen, ja, aber dann hatten wir das Gefühl, es ist vorbei, beziehungsweise ja, eigentlich war es durch das Thema. Die Märkte hat sich auch kaum mehr interessiert. Man muss ja auch sagen, jetzt die Märkte sind ja jetzt auch nicht panisch generell. Da tut sich ja jetzt nicht so viel. Der Ölpreis, ja, 100, jetzt ist er wieder runtergekracht auf 80, dann geht's wieder hoch. Also wann wird es denn wirklich kritisch?
Vorgestern war er bei 81.
Also, wann wird es denn kritisch jetzt? Weil Trump, man denkt ja, jetzt haben wir uns das lang schön geredet nach dem Motto, ja, der kann den Krieg ja gar nicht brauchen und dann kommen ja die Wahlen. Jetzt sind die Wahlen nicht mehr so weit weg. Aber irgendwie hat man das Gefühl, so richtig geht es jetzt nicht mehr vorwärts. Und Taco und hier und da, der Iran hat angerufen, das klappt jetzt auch nicht mehr so gut. Viele sagen ja auch,
natürlich klappt das. Ja, natürlich klappt das. Wenn der heute Nachmittag vor die Presse geht und sagt, es ist Ruhe, was passiert dann? Ist der Ölpreis wieder bei 75 und die Aktienmärkte schießen 1000 Punkte nach oben. Gar nichts.
Ja, aber dann wird wieder bombardiert am Wochenende. Das ist ja
das ist eine andere Geschichte. Das ist das, was ich meine mit dem Spielchen. Und da kann der Linker keine Glaskugel haben, wann der Herr Trump jetzt wirklich einen Furz quer sitzen hat. Keine Ahnung. Ich lag falsch. Ich habe gedacht, es geht viel schneller zu Ende, fertig aus. Dieses Hickhack habe ich auf der Agenda nicht gehabt. Und über dieses Hickhack zu diskutieren, wäre unseriös. Wir müssen es aussitzen, bis es fertig ist. Und das zu Ihrer schnellen Frage. Beendet er es in den nächsten 4, 5, 6 Wochen und hat genug Zeit bis zu den Midterms? Glauben Sie mir, wird Mr. Walsh die Zinsen auch nächsten Monat nicht erhöhen? Das
glaube ich auch
nicht.
Das
ist ja immer diese schnellen Fragen. Nein, auch diese schnellen Fragen, die sind manchmal, weiß ich nicht, wenn Sie mich fragen, welche Titel ich kaufe oder was ich gefrühstückt habe, okay, aber, oder wer Weltmeister wird, das sind Fragen, kurze Fragen, ja, aber Sie fragen mich, ja, wie lange dauert der? Ja, so lange er dauert, was soll ich Ihnen darauf antworten?
Ich habe gefragt, wie lange Sie noch schön reden, nicht wie lange noch dauert. Das war eine andere Frage. Ja, die schnellen Fragen, die sind ja, ich muss sie ja ein bisschen in Fahrt bringen.
Ich habe das nie schön geredet. Nein.
Ja, das war ein bisschen provokant.
Ich lag mit meiner Prognose falsch, wie lange es dauert. Schön geredet habe ich nicht. Es gibt Dinge, da liege ich falsch, es gibt Dinge, da liege ich richtig. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wo ich falsch oder richtig liege, was bei den Depots oben an Performance steht. Das ist, glaube ich, wichtiger, als ob ich mich um zwei Wochen vertue. Weil jede Fehlannahme von mir oder da, wo ich nicht richtig liege, muss man auch immer die Konsequenzen hinterfragen.
Aber Sie haben es ja gerade gesagt.
Ja, natürlich, die Folge, ja, genau, meiner, klar, die Folge dessen, die in der Summe die Folge dessen, wo ich richtig und wo ich falsch liege. Das ist, glaube ich, entscheidend.
Auch eine Folge, was ich sehr interessant finde, die Crash-Propheten haben uns jetzt jahrelang erzählt, oh, KI und der Markt und wenn der absäuft, naja, man kann es jetzt auch nicht schönreden, das ist abgesoffen. Der Markt hat was gemacht? Eigentlich fast gar nichts, oder? Also wie wirr war denn diese Prognose?
Die Prognosen sind wirr seit 100 Jahren. wobei die richtigen Crash-Stars, die kamen ja erst seit der Dotcom-Blase, wo sie einmal richtig lagen und Lehman lagen sie zweimal richtig. Das war's dann. Und überhaupt diese Crash-Propheterei. Nein, diese Crash-Propheterei, ich muss noch eine Sache dazu sagen. Wann hat das, ja, das ist wirklich, finde ich, jetzt ausgezeichnet, Herr Lochner. Wann hat es das letzte Mal richtig gerumpelt? Sagen Sie es mir. So richtig gerumpelt.
Sie meinen jetzt der breite Markt oder was
Sie kennen
meinen
Sie? Ja, Sie kennen ja meine nicht meine Theorien, sondern die drei Mal, wo wir gehedged haben. Die drei Mal, wo wir tatsächlich uns große Sorgen gemacht haben. Ja, gut, wissen Sie ja. Das wissen
Liberation
Sie, die dreimal.
Liberation Day, würde ich jetzt schon sagen, war schon, und natürlich Corona, klar.
Ja, natürlich 2020, Corona, richtig. Klar. Liberation Day ist 2 Jahre her.
Ja, das war
noch
schon
nicht
auch.
Noch nicht mal, oder?
Eineinhalb. Wann war es denn? April 25 müsste es gewesen sein, oder?
Ja, und da hat es doch schon einigermaßen gerumpelt. Aber 20%. so richtig, genau, 20. Aber so richtig, richtig geknallt war Corona. Wissen Sie, wie lange das her ist?
Das sind... Ja, 6,5 Jahre. 6 Jahre. Ganz.
Das
März
ist,
2020.
Das ist historisch betrachtet nichts. Nichts. Das ist ein Wimpernschlag. Das heißt, wir hatten Blutbad 6 Jahre vorher. Wo sind die Märkte jetzt? Und jetzt fragen Sie diese Crash, und da hatten die Crash-Propheten recht und bei Lehman Brothers hatten sie recht. Und wie lange haben sie recht behalten? 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate? Und da wollen Sie mir sagen, dass aufgrund dieses Timings jemand dieses Spielchen mitspielt, ohne sich zu ruinieren?
Bei Corona waren es eher 2 Wochen, wenn überhaupt. Da ging es ja sehr schnell wieder hoch. Ja. Gut, das ist natürlich auch nicht normal, aber...
Das waren keine zwei Wochen. Und dann sagen die Leute immer, ich reg mich auf. Nein, das war ein Vierteljahr. Das war tatsächlich Januar, Februar, dann ist richtig geknallt und 3-4 Monate...
Nein, ich meine vom Tief weg, also vom Mitte, Ende März, da ging es ja dann schon relativ... schnell wieder hoch. Das ist natürlich auch gefährlich zu glauben, dass es immer so schnell geht.
Die Zinssenkung, ja, die hat die Trendwende eingeläutet. Alles
das,
richtig.
Aber mit Vorsicht zu genießen. So schnell geht die Erholung natürlich nicht
immer. Was will ich damit sagen? Was ist die Message für die Zuschauer? Was ist die Message für unsere Zuschauer? Die Message für unsere Zuschauer ist, dass der Mensch dazu neigt, myopisch zu denken. Myopisch. Das bedeutet, mich interessiert, was morgen ist, was übermorgen ist und was vielleicht nächste Woche ist. Was in 10, 20, 30 Jahren oder in 5, 6, 7 Monaten ist, ist mir letzten Endes nicht scheißegal. Aber unser Hirn ist so programmiert, dass ich nun mal mich kurzsichtig orientiere. Nicht kurzfristig. Kurzfristig ist richtig. Kurzsichtig ist falsch. Und dadurch lasse ich mich manchmal blenden. Und das ist natürlich so, dass man sagen muss, ich kann an der Börse nicht von heute auf morgen Millionär werden. Nein, das funktioniert nicht. Aber wenn ich mein Leben lang diszipliniert verhalte und vernünftig investiere und nicht auf die Crash-Propheten höre und ich spare es mir vom Mund ab und baue so mein Geld auf, dann bin ich wohlhabend oder Millionär. Und das Ganze geht nur mittels Aktien, weil die Aktie an sich ist die Grundlage zum 1000. Mal. Aktie ist die Basis und die Grundlage einer sozialen Marktwirtschaft. Eine soziale Marktwirtschaft. Das bedeutet, dass ohne Börse niemals der Staat in der Lage wäre, so viel Kapital aufzubauen, Bruttoinlandsprodukt und so weiter und so weiter. Leider das Gegenteil davon, was im Moment in Deutschland passiert. So, die Aktie ist die Basis dafür, dass das ganze System Treibstoff hat und das ist das Geld. Das Geld und viele Dinge wären gar nicht heute möglich, ohne dass der gierige Aktionär diese Firma finanziert hätte. Was will der Aktionär? Der will doch nur seine Dividende haben. Der Aktionär will seine Dividende haben. Mehr will er doch gar nicht. Der steht im Falle einer Insolvenz ganz hinten in der Reihe, ganz hinten und sagt, ich will aber nur meine Dividende und die Firma ist pleite, er bekommt nichts. Ist das Gier? Nein, das ist keine Gier. Natürlich, ohne
natürlich
diese
nicht.
Gier. Ohne das würde dieses System nicht funktionieren. Und das System funktioniert halt nicht, dass man Millionären Geld klaut und gibt es denjenigen, die nicht arbeiten, sondern das System funktioniert, indem man vernünftig die Einkommen besteuert und belastet und dieses Kapital den Menschen zur Verfügung stellt, die auch bedürftig sind. Und das ist für mich soziale Marktwirtschaft.
Sie haben es gerade angesprochen.
Dafür zahl auch ich gerne Steuern.
Sie haben es gerade angesprochen, Deutschland, die Unzufriedenheit. Ja, Herr Merz ist sehr weit vorne, was die Unzufriedenheit betrifft. Es gibt immer neue Umfragen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es sind viele, wenn junge Menschen gefragt werden, die auswandern wollen in den nächsten Jahren, dann sind wir da bei 20, teilweise 30%. Das ist schon bedenklich. Und die Schweiz ist natürlich auch ein Sehnsuchtsort. Merkt man das immer mehr noch? Also es ist ja seit Jahren schon so, ist es ungebrochen, wird sogar noch mehr. Weil ja, bei uns die Wirtschaft ist natürlich gerade in einer sehr mauen Verfassung, um es mal diplomatisch zu sagen.
Ja, ich meine, ich habe auch das mit meinen Followern auf Twitter geteilt. Ich meine, die BMW-Geschichte, das ist also Sie als Münchner, es muss Ihnen eigentlich Tränen in die Augen treiben, wirklich Tränen in die Augen treiben, dass so etwas lassen wir es.
Der ist ja nicht nur bei BMW,
es ist ein Beispiel aus der Aktualität. Da kann man doch weinen, oder? Und die Linke hat die SPD überholt. Das muss man sich mal vorstellen. Eine linke Partei, Nachfolgepartei von nicht-demokratischen Parteien, überholt die Volkspartei SPD. Ist das nicht alarmierend? Das zeigt, dass wir in Deutschland ein neues Lebensgefühl haben, nämlich lass den Staat zahlen. Ich finde es erschreckend, grauenhaft.
Ja, durchaus, klar. Yeah. Aber es ist natürlich auch eine erbärmliche Performance der SPD, das muss man natürlich auch sagen. Das ist natürlich auch kein Wunder, dass sie nicht mehr gewählt wird. Also
ja, aber performt die Linke besser?
Nein, natürlich nicht. In Sachen Populismus performt sie durchaus besser. Ja, das muss man jetzt zugutehalten.
Ja, wir haben ja in unserem letzten Gespräch über meine Lieblingspolitikerin Frau Reichenegg geredet und das spiegelt, glaube ich, mein Bild wider. Und die Mitte muss zurück, die Mitte muss stark werden. Es geht nicht anders und es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und ich bin immer noch der Meinung, ich bin nicht jemand, der sagt, Deutschland ist tot. Nein, Deutschland hat es immer wieder geschafft. Auch im Fußball werden wir wieder erstarken. Aber es geht hier tatsächlich darum.
Ihre Fußballkompetenz und Sie sind Werder Bremen Fan, was soll man da auch groß erwarten? Aber da verschonen Sie uns heute bitte damit.
Ah, aber Ihr Finale haben Sie, Ihr Finale Tipp war auch fantastisch. Frankreich.
Ja, ich habe aber vor der WM Spanien gesagt. Ich habe mich dann nur einlullen lassen von Frankreich und von England.
Ja, Sie haben nur das Finale mit dem Spiel um Platz 3 verwechselt, aber das kann passieren. So, bei so vielen Emotionen kann es passieren.
Die heißblütigen Argentinier haben mich auch ein bisschen den Verstand vernebelt, muss ich zugeben.
Wer hat ihn
die heißblütigen Argentinier, das hat mich sehr beeindruckt, wie sie das Spiel da gegen England umgedreht haben. Das hat mich alles ein bisschen verwirrt. Aber gut. Spanien habe ich ja vor der WM gesagt, das war auch am logischsten.
Wenn Sie sich die Mühe machen, kommen wieder mal zu mir nach Zürich, dann können wir das gerne ausdiskutieren. Spaß beiseite, zurück. Der digitale Euro, das ist der beste Weg zu Big Brother is watching you und der beste Weg, um Menschen zu enteignen. Ich habe sehr viele Fragen bekommen, auch das habe ich versprochen, was ich damit meine, wenn ich sage Enteignung durch den digitalen Euro. Mhm. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Ich möchte mir ein Haus kaufen. Ich bekomme ein Angebot und muss ein Haus kaufen. Jetzt wird das abgewickelt über den digitalen Euro. Ich muss dann eine Summe bezahlen von vielleicht 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000 Euro für dieses Haus. Dann werde ich einen Antrag stellen müssen, bis der bewilligt ist und bis die ganze Prozedur abgeschlossen ist. Das ist ein Aufwand, was das an Bürokratie mit sich bringt. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Bis das Ganze erledigt ist und abgewickelt ist, ist das Haus schon 10-mal verkauft. Das heißt, mir entgeht eine Opportunität. Ich könnte unzählige Beispiele weiterbringen, aber dann heißt es wieder, der Linker ist ein Fantast. Nein, das ist jetzt etwas, was ich als eine sehr ernste Bedrohung sehe, sehr ernste Bedrohung sehe. Das ist ein Angriff auf Demokratie und Freiheit. Und hier in der Schweiz hat man nicht umsonst dafür gekämpft, dass das Bargeld in der Verfassung verankert ist. Punkt, aus. Und das ist genau das,
sicherlich,
wo Brüssel... Was glauben Sie, wieso die
Bilanz... Auch Grund, warum der Franken immer weiter steigt, oder? Sicherlich auch ein...
Im Moment sehen wir tatsächlich eine Ruhepause. Wir haben
Im Big Picture.
Wir haben allzeittiefs getestet. Ist auch noch wichtig. Wir haben allzeittiefs getestet und sind jetzt 2% drüber. Etwa 1,5-2% drüber. Und die Nationalbank muss ein Kränzchen winden. Die Schweizerische Nationalbank macht wirklich einen herausragenden Job. Wirklich einen hervorragenden Job. Keine Diskussion. Ist so. Und natürlich ist dieser Stillstand auch sehr, sehr gut für die Industrie. Natürlich ist der Franken immer noch zu stark und der wird auch weiter steigen.
Ja,
keine Frage.
Das ist für die
Aber
Schweiz,
es ist einfach, um sich zu assimilieren, um sich zu erholen, um durchzuatmen, ist ein Stillstand für die Planung der Unternehmen absolut essentiell. Das ist übrigens auch wieder der Ölpreis und die Situation in den USA. Man plant nicht gerne mit einem Ölpreis, der Achterbahn fährt. Und da muss Ruhe reinkommen und dann kommt die Inflation auch runter. Manchmal sind die Querverbindungen so, dass ich sie auch manchmal dann noch, wenn mir etwas später in den Sinn kommt, ja, muss ich das
vorher, ich wollte das auch nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen mit der Inflation. Also ich habe da auch höchsten Respekt davor und ich bin auch sehr froh, wenn endlich dieser Ölpreis wieder deutlich runterkommt. Ich meinte nur, ich habe keine Angst davor. Die letzten Inflationszahlen, die waren ja gut, die waren ja deutlich besser als erwartet. Natürlich ist der Ölpreis danach
trotz
immer hoch.
Trotz des Krieges, der Achterbahn, ja.
Genau, natürlich danach, die nächsten Inflationszahlen, die könnten natürlich ein bisschen schlechter wieder werden. Vielleicht keine Katastrophe, aber vielleicht ein bisschen schlechter. Trotzdem, zuletzt eigentlich alle Zahlen gut. Die US-Wirtschaft ist gut, der Konsum brummt. Die letzten Inflationszahlen waren deutlich besser, nicht leicht, sondern deutlich besser als erwartet. Also Marktbreite kommt rein. Also eigentlich, wenn wir jetzt mal KI wegnehmen und noch den Iran-Krieg, also muss ich eigentlich sagen, Berichtssaison ist gut. Eigentlich läuft doch alles picobello, oder? Wenn ich jetzt mal ganz naiv rangehe. Aber vielleicht läuft es auch fast schon zu gut.
Darum ist die Volatilität so groß, weil es sehr gut läuft. Die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Und an der Börse wird man nicht reich über Nacht. Das sind so dumme Sprüche, aber es ist tatsächlich so. Manchmal ist es Schmerzensgeld und manchmal braucht es Geduld. Und manchmal ist es so, es holpert im Moment sehr stark, überhaupt gar keine Frage. Aber wie gesagt, es holpert bei den Depots, die falsch aufgestellt sind. Wenn ein Depot komplett aus KI besteht, dann ist klar, es ist genauso wie wenn ein Depot aus Krypto besteht und man ist dann irgendwo Bitcoin bei 100, 110 rein und der Rest, dann ist man 60% im Minus. Gut, wobei, da habe ich meine, da enthalte ich mich jeglichen Prognosen. Edelmetalle ist das gleiche in grün.
Zu Gold haben Sie noch
gesagt,
dieselbe
Meinung gesagt,
Silber, oder?
Bitte?
Zu Gold hat sich da Ihre Meinung irgendwie geändert? Wahrscheinlich nicht. Gold
nein,
und Silber.
Da würde ich eigentlich die Aussage aus unserem letzten Interview wiederholen. Gold sucht nach seiner Investitionsidentität. Das würde ich sagen. So, und da können Sie sich nur an meine Aussage erinnern. Silber wird in die normale Range zurückkehren. Silber geht, Blödsinn, Silber geht auf 200. Silber kommt in die normale Range wieder zurück. Und das sind auch Sachen, wo ich dann lieber zu früh draußen bin, als dann zu spät. Das ist ganz klar. Wobei, wie gesagt, Silber ist eine andere Geschichte als Gold. Das sind zwei Paar Schuhe. Wir haben es ja schon miteinander besprochen. Gold steht schon in der Bibel. Schon die heiligen drei Könige haben Gold und nicht Silber oder Palladium gebracht. Und deswegen ist das Gold...
Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Bevor wir bei den Heiligen drei Königen landen, würde ich gerne noch ganz kurz über Nestle sprechen. Da lagen Sie ja richtig, da haben Sie immer gesagt, gefällt Ihnen nicht. Die haben ja jetzt wieder enttäuscht.
Die haben können wir nicht erst die Edelmetalle abschließen?
Gerne, ach so, ich dachte, das war es mit den Heiligen drei Königen. Gerne, dann schließen Sie
gerne
ab.
Die Heiligen drei Könige haben Gold und nicht Silber, Palladium und Platin gebracht.
Und Weihrauch.
Und da steht ja, und Weihrauch. Ja gut, Weihrauch wird ja in der Börse nicht gehandelt.
Schade.
Aber so, das heißt... Diese Omnipräsenz, Gold haben die Menschen physisch, eine Tafel Schokolade, schön, ist etwa ein Kilo Gold, so, und das bringt Sicherheit, bringt, ob das rational ist oder nicht rational ist, lassen wir dahingestellt sagen. Professor Hens meint, was er letztes Mal gesagt hat, ich weiß nicht, wo er es gesagt hat. Bei Ihnen, ja genau, da gab es unfassbar viele Feedbacks.
Ach so, 90% Aktien, 10% Gold, oder? Das
Nur wie gesagt, ich kenne den Professor Hens, mein lieber Thorsten, ein sehr, sehr enger Freund seit Jahrzehnten von mir, aber wir sind nicht immer hundertprozentig einer Meinung. Er hätte betonen müssen, dass er damit meint, ja, wenn die Aktien unten sind, dann kaufe ich nach. Und dann gehe ich wieder
das
ins Gold.
Das hat aber schon erklärt, dass man dann die Opportunitäten
nutzen
muss.
Ja, Moment, aber da hätten Sie ihn fragen müssen, wo ist denn unten und wo ist denn oben?
Das, ja, das ist natürlich.
Dann hat der Thorsten, und da wird der Thorsten sagen, das werden wir mit dem Linke ausdiskutieren. Das ist richtig so. Weil das ist ja genau dieser aktive Prozess, den ich so außerordentlich schätze. Wobei Professor Hens ist fachlich, da kann der Linke einpacken. Aber Fazit: Gold sucht nach einer Investmentstrategie, nach einer Investitionsphilosophie. Die Tafel Schokolade im Safe verursacht für die Leute Sicherheit. Das möchten die gerne haben. Ob es rational oder irrational ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Es tut den Menschen gut. Und wieso ist in Gold, ist auch noch eine gute Frage, warum ist die Volatilität im Gold nicht so wahnsinnig groß? Eher, ob ich auf den Knopf drücke oder ich muss meinen Safe öffnen, die Tafel Schokolade rausnehmen, fahre zum Händler, mit überhöhten Konditionen verkaufe ich es, bekomme mein Geld wieder. Das ist ein Prozedere, was nicht von jetzt auf gleich entschieden werden kann. Daher ist die Volatilität im Gold auch eine ganz logische, simple Erklärung. Zumindest meine. So, und jetzt
kommen wir gleich zur Nestle. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, ausdiskutieren. Wo ist unten? Also Sie haben vorgesagt, Kaffeesatz dieser Reihe, jetzt zu sagen, es ist sicher unten oder das Tief. Aber wir halten nochmal fest, historische Bärenfalle, wenn wir jetzt mal mittel- bis langfristig draufschauen. Also man kann auf jeden Fall oder sollte anfangen zu kaufen. So, glaube ich, kann man es festhalten, oder?
Beimischung gehört es als Einmischung, als Beimischung gehört Technologie. Als Beimischung gehört Technologie in jedes mindestens ausgewogene Depot. Old Economy und ein, zwei Picks dazu. In dynamische Depots gehören die Picks dazu. Nicht übergewichtet, sondern beigemischt in jedes. Nicht in Einkommen, ausgewogen aufwärts. Und Nestle, dann entsprechend gewichten. Natürlich ja, gewichte natürlich, ich eine Amazon. Natürlich gewichte ich eine Amazon, ein Alphabet anders als eine Teradyne oder als eine Palo Alto. Das ist ja logisch.
Dann kommen wir jetzt noch zu Nestle. Da sind Sie ja kein Fan. Da lagen Sie richtig. Die hat es jetzt wieder zerlegt. Die war wohl schon ordentlich abverkauft. Vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung. Da kommen mal so viele Fragen dazu. Also da wurden Sie bestätigt für Ihre vorsichtige Haltung.
Ja, auch paar auf X, also auf Twitter, paar Unverständniskommentare. Ich mag das Papier nicht.
Gut, aber ich das hat ja auch Gründe. Ich mag das Papier. Ja.
Danone, ich habe vor Monaten gesagt, besser Danone als Nestle. Wenn ich denn schon in dem Segment investiert sein möchte, lieber Danone als Nestle. Gut, Danone hat Top-Zahlen gebracht, Nestle nicht. Kindernahrungsskandal, immer noch diese Geschichte. Ich hab zum Beispiel sehr, sehr viele Kunden, die mir verbieten, Nestle zu kaufen. Ja, weil sie die Geschäftspolitik nicht gut. Ja, genau. Ja, und wenn schon bei mir jeder 10. Kunde sagt oder jeder 15. Kunde sagt, Linker, bitte keine Nestle. Und das lässt er in seinen Anlagerichtlinien bei uns vermerken, dass der kein Nestle kaufen möchte. Dann stellen Sie mal vor, wie viele Leute weltweit das sind. Also ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, warum nicht. Aber die Zahlen sind nicht gut. Nestle hat es verpasst, mit dem starken Franken sauber im Ausland zu akquirieren. Ein starker Franken ist schlecht für den Export, aber natürlich brutal gut, wenn eine Schweizer Firma im Ausland akquirieren möchte. Dann ist es natürlich ein Segen. Und das haben sie verpasst, das zu tun, was zum Beispiel Novartis exzellent macht, was viele andere exzellent machen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Und das ist etwas, was die ganze Firmenstruktur belastet. Strukturell gefällt es mir nicht. Das Papier hat zu viel. Natürlich ist ein Turnaround möglich. Und da die 3,4% Dividende, das ist einfach, da gibt's wirklich, wirklich, wirklich. Also da würde ich 20, 30 Titel auf einmal mir einfallen, die eine höhere Dividende haben und die ich lieber im Depot habe.
Herr Linker, dann jetzt vielleicht Ihr perfektes Schlusswort. Das passt, glaube ich, besser denn je. Was würden Sie den Anlegern gerne noch mitgeben?
Ich möchte mich bei den Anlegern und unseren Zuschauern herzlich für die Aufmerksamkeit, für den Respekt des Austausches bedanken, wie immer, sowohl bei den Kommentaren als auch auf Twitter. Möchte den Kunden ganz, den Investoren sagen, Ruhe bewahren, es ist gar nichts passiert, es sind normale Prozesse, die ablaufen. Die Märkte sind nicht logisch, sie sind psychologisch und der größte Fehler ist und bleibt, nicht zu investieren. Und ich wünsche allen einen wunderschönen restlichen heißen Sommer.
Herzlichen Dank. Ja, ist gut warm hier, aber es ist noch auszuhalten. Also ich hoffe, ihr habt schön kühl zu Hause. Danke nach Zürich und danke euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare. Gern Kanal abonnieren, um solche Interviews, Highlights nicht mehr zu verpassen. Und lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne in die Kommentare schreiben. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.